Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Off the Path Podcast Folge. Ich bin Sebastian Canavis, euer Host der Show seit über 3 Jahren, fast 4 Jahren. Seit 3 Jahren bin ich hier schon dabei und versuche am Anfang irgendwie wöchentlich, heutzutage immer ein bisschen weniger, aber dafür haben wir einfach ein bisschen mehr zu tun. Aber ich versuche immer sehr viel Zeit mit Florian zu finden, um tolle Gäste für diesen Podcast zu suchen und zu interviewen. Und heute haben wir so einen Gast. Diesen Podcast haben wir im Januar aufgenommen. Also da war es vielleicht ein bisschen kalt. Wenn wir darüber ein bisschen reden, dann wisst ihr warum. Und zwar spreche ich mit Erwin und der hat einen Roadtrip durch die Atacama in Chile gemacht, hauptsächlich, auch ein bisschen in Bolivien. Aber wir sprechen über sein Dachzeltabenteuer, sein Dachzelt-Roadtrip durch Chile und die Atacama-Wüste. Und was er dort so alles erlebt hat. Chile ist allgemein ein sehr faszinierendes Land. Über 6000 Kilometer Küste hat es zum Beispiel. Es erstreckt sich ja einmal durch den halben südamerikanischen Kontinent. Ein gigantisches Land, was ich hoffentlich bald mal besuchen kann. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr heute eingeschaltet habt, dass ihr wieder dabei seid. Vielen Dank für eure Geduld, dass es im September zum Beispiel nur 2 Folgen gab. Es wird immer schwerer, wirklich richtig gute Interviewpartner zu finden, und es wird auch schwer, die Zeit in meinem Alltag zu finden, um diese Interviews zu führen, weshalb es manchmal hier und da ein bisschen dauert. Also nehmt es mir nicht böse. Ich weiß, dass viele es immer sehr, sehr persönlich nehmen, was immer sehr erstaunlich ist. Ich habe gerade zum allerersten Mal diesen Monat uns die Statistiken des Podcasts angeschaut. Die Klickzahlen sind gut, aber die Bewertungszahlen sind eher weniger gut. Und ich habe oftmals, was ich von anderen höre, oftmals das Gefühl, dass der ein oder andere es persönlich nimmt und immer dann Ein-Sterne-Bewertungen. Also die Ein-Sterne-Bewertungen, die werden überdurchschnittlich mehr, desto seltener ich Podcasts veröffentliche. Ein sehr interessantes Phänomen, aber sei es drum. Wollte ich nochmal ansprechen, ist mir gerade so aufgefallen. Wie gesagt, das ist jetzt heute die 135. Off the Path Podcast Folge. Es ist schon echt verrückt, wie viele wir veröffentlicht haben. Und ich bekomme hier und da mal die Nachricht, hallo Sebastian, 135 oder 134 Podcast Folgen sehe ich hier, aber ich kann irgendwie bei Apple nur 100 sehen. Wo finde ich die anderen? Zu diesem Podcast gibt es einen Reiseblog, beziehungsweise gibt es diesen Podcast zum Reiseblog. Der Reiseblog ist eigentlich das Hauptding. Dort findet ihr alle Informationen, alle Podcast-Folgen findet ihr auf www.offthepath.com. Schaut da gerne mal vorbei, lest euch da alles durch. Da findet ihr nicht nur interessante Reisegeschichten auf die Ohren, sondern auch ganz, ganz viele über 1000 Beiträge von unseren Reisen in den letzten fast 10 Jahren. Seit 2011 führe ich jetzt Off the Path. Das ist schon echt lange her, dass ich das gestartet habe. Also nächstes Jahr sind wir dann 9 Jahre und dann bald geht auf die 10 Jahre hin. Richtig verrückt, was ich da irgendwie aus dem Studentenzimmer an einem Freitag mal gestartet habe. Hätte ich auch niemals gedacht. Anyways, sei es drum, der ein oder andere ärgert sich auch immer, dass ich hier so viel laber am Anfang und nicht zum Punkt komme. Ist meine Art. Sorry Leute, wenn ihr das noch nicht kennt. Der ein oder andere kommt immer neu dazu und fragt sich dann, was das hier für eine Nummer ist. Genau, 135 Folgen. Heute gibt es auch einen Sponsor dieser Folge, und zwar ist das Brain Effect, ein Performance-Food-Hersteller aus Berlin-Weißensee. Und die haben ein paar ziemlich coole Produkte, und eines möchte ich euch heute vorstellen, und zwar heißt das Anti-Jetlag. Und wer demnächst vielleicht nach Chile fliegen möchte wie Erwin oder nach Australien oder sonst irgendwo, wo man halt vielleicht ein bisschen länger als 4-5 Stunden im Flieger sitzt, der wird das Problem haben, dass er ankommt und sein Rhythmus vielleicht so ein bisschen durcheinander ist. Das nennt sich dann meistens Jetlag und ja, Brain Effect hat halt eben ein Produkt herausgebracht, was diesen, dieses Jetlag halt ein bisschen minimiert. Ja, und dieses Anti-Jetlag-Paket, das besteht aus den Awake und den Sleep-Kapseln. Awake ist dafür da, dass wenn man halt ankommt und müde ist, die nimmt und dann halt länger wach bleibt, um halt eben diesem Jetlag entgegenzuwirken. Und die Sleep-Kapseln sind dafür da, dass wenn man halt dann irgendwann mal über diesen Einschlafpunkt gekommen ist und dann abends nicht mehr so wirklich müde ist, weil man ja noch auf den Rhythmus zu Hause ist, kann man die nehmen und schläft dadurch besser und tiefer ein. Und das hilft halt, diesen Jetlag zu bekämpfen. Also ein tolles Produkt, gerne mal testen. Das besteht für alle, die jetzt Angst haben, aus natürlichen Inhaltsstoffen. Also man muss überhaupt keine Angst haben, dass man da irgendwie irgendeine Chemie nimmt. Aber Brain Effect hat eben wirklich die besten Inhaltsstoffe genommen, damit ihr diesen Jetlag perfekt bekämpfen könnt und halt auch einfach mehr Zeit habt, euren Urlaub zu genießen. Also schaut gerne mal vorbei. Ihr bekommt übrigens, wer es testen möchte, 20% Rabatt mit dem Code OFFTHEPATH20 und das könnt ihr alles einlösen auf www.brain-effect.com. Also schaut gerne mal rein. Sie haben auch noch ganz, ganz viele tolle andere Produkte, die werde ich euch demnächst nochmal ein bisschen vorstellen. Ich habe diese Awake und die Sleep-Tabletten selber genutzt und finde sie wirklich gut. Genau, 20%, wie gesagt, könnt ihr euch sichern bei braineffect.com. Alle Links und alle Infos dazu, wie immer, in den Shownotes. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit diesem Podcast, mit Erwin, mit Chile. Und solltet ihr Fragen dazu haben, solltet ihr mehr zu Erwin lesen und hören wollen, dann schaut gerne in den Shownotes vorbei. Die Shownotes für diese Folge findet ihr heute unter www.offthepath.com/Folge 135 für die 135. Und dort findet ihr natürlich auch den Link zu Brain Effect.
Ja, schön, dass du heute da bist.
Gerne doch, danke für die Einladung.
Oder ich finde es immer toll. Schön, dass du Zeit genommen hast. Wir sprechen heute über ein sehr spannendes Thema. Das habe ich jetzt in der Intro schon ein bisschen angeteasert. Du hast einen sehr, sehr coolen Roadtrip gemacht, von dem ich noch sehr viel erfahren möchte, weil ich ihn eventuell von dem, was ich jetzt gehört habe, nachfahren möchte. Erzähl mal, wie bist du auf die Idee gekommen, dass du nach Chile möchtest?
Ja, also erstmal unbedingt mach das nach. Das war eine echt spannende Sache. Chile war eine Station auf einer größeren Reise durch Südamerika. Ich war mit meiner Freundin da so 8,5 Monate unterwegs. Wir hatten glücklicherweise ein Sabbatical ermöglicht bekommen von unserem Arbeitgeber. Das hat ganz gut gepasst. Und dann haben wir Südostasien und Australien und Neuseeland und so weiter ausgeschlossen und Südamerika ist hängen geblieben und dann sind wir quasi durch Südamerika gereist, von Argentinien über durch Chile, Bolivien, Peru und ja, was gibt's da noch? Ecuador, Kolumbien und bis hoch nach Panama dann. Von Panama sind wir zurückgeflogen.
Ja, cool. Also ihr seid nach Buenos Aires reingeflogen und die von Panama raus?
Genau, so war es, ja.
Wow. Und alles über den Landweg?
Alles über den Landweg. Das war echt cool. Also das hat die Dimension des Kontinents nochmal ein bisschen größer werden lassen. Ja, ich weiß nicht, wie viel 1000 Kilometer wir im Bus gesessen haben, aber alles über Landweg, gar nichts geflogen. Wir hatten einmal waren wir kurz davor, einen Flug zu nehmen, so vom Süden von Chile in die Mitte von Chile. Da gibt's keine direkte Straßenverbindung, also wirklich unten vom Süden Patagoniens. Aber der Flug, der wird irgendwie Tag für Tag immer teurer und eigentlich wollten wir halt auch nicht unbedingt fliegen. Und dann haben wir so knapp 28 Stunden Busfahrt auf uns genommen.
Und da muss man über Argentinien fahren, ne?
Da muss man über Argentinien fahren, genau. Und dann gibt's das Thema, du deckst dich in Chile noch mit einem Apfel und mit ein bisschen Nahrung für die Fahrt ein und dann kannst du das mit nach Argentinien nehmen. Aber wenn du wieder nach Chile zurück willst, dann gibt's wieder Grenzkontrollen und alles Obst und alles Gemüse muss raus und so weiter.
Obwohl es in dem Land eigentlich gekauft worden ist.
Ja, das ist egal.
Genau. Aber es gibt viele Länder, die sowas machen. Ich wusste nicht, dass es da unten auch so ist, aber in Australien hast du es manchmal von Bundesstaat zu Bundesstaat.
Selbst da ist ja verrückt.
Also wenn du so von Western Australia in Northern Territory zum Beispiel fährst, dann musst du halt ganzes Obst in dem einen Staat lassen. Also ganz, ganz lustig.
Verrückt.
wie lange wart ihr auf dieser Reise unterwegs?
Wir waren 8,5 Monate unterwegs. Und zwar war das vom November 2016 bis Juni 2017.
Cool. Das finde ich spannend, weil die meisten Leute, wenn sie 8 Monate Zeit haben, machen sie dann eine Weltreise und dann machen sie halt alles irgendwie.
Das haben wir auch in Betracht gezogen, aber 2 Langstreckenflüge reichen, haben wir uns gesagt, und wir konzentrieren uns dann lieber auf einen Kontinent, der auch so mehr als groß genug ist.
Wollte ich gerade sagen. Also ich glaube, Südamerika hat einfach auch so richtig viel zu bieten. Das ist so der einzige Kontinent, der bei mir noch recht leer ist. Außer Ecuador habe ich noch nicht so viel gesehen. Ich mache jetzt dieses Jahr noch Patagonien, also Argentinien steht im Oktober bei uns an und freue ich mich sehr drauf. Und Chile würde ich halt auch unglaublich gerne machen, weshalb ich mich sehr freue, dass wir da ein bisschen mehr ins Detail reingehen später. Mhm. Erstmal finde ich ja diese große Reise ja auch sehr spannend. War Chile für euch auch so eins der Highlights dieser Reise?
Auf jeden Fall. Also Chile ist ein super Land, vereint irgendwie alle Landschaftsformen, die es so gibt, bis auf richtig tropischen Regenwald. Du hast ganz im Süden eben verrückte Berge, in Torres del Paine beispielsweise, im recht bekannten Nationalpark in Patagonien. Du hast Gletscher, also gerade alle unten im patagonischen Teil, dann weiter in der Mitte, wo wir auch einen ersten kleinen Roadtrip gemacht haben, hast du Regenwälder, aber keine tropischen, sondern eher Regenwälder in so gemäßigten, kälteren Breitengraden, wo einfach alles immer nass und kühl ist und ganz unwirtlich irgendwie an der Pazifikküste dann. Und bis es dann im Norden eben in Atacama-Wüste und ins Altiplano hochgeht, wo die Landschaften einfach total unwirklich sind. Ja, überall nur Sand und Stein und salzbedeckte Böden und viel Rot und Grün und Gelb und Braun und unglaublich. Ja.
Ja.
Atacama-Wüste war wirklich eins der Highlights auf der ganzen Reise. Es war echt cool. Das soll natürlich nicht die ganzen anderen Länder schmälern, aber Chile hat landschaftlich schon echt eine Menge zu bieten.
Ja, was die meisten ja nicht wissen, und das ist ja immer nicht so, man denkt ja immer so, okay, Chile, das ist halt einfach ein Land von vielen da unten in Südamerika, aber das umfasst ja halt auch einfach extrem viel des Kontinents, weil es so lang gezogen ist.
Das ist so, ja, genau.
Es ist ja nicht breit, so wie, sagen wir mal, Brasilien. Mhm. Argentinien ist auch recht breit, aber Chile ist einfach ein ganz, ganz dünnes, aber dafür ein sehr langes Land, was einfach den halben Kontinent fast, ist es der halbe?
Ja, so ungefähr, ne?
Ja, aber schon, ich schon recht viel.
Parallel Google Maps auf, das sieht schon relativ lang aus in Südamerika.
Ja, und deswegen ist es halt eben auch so abwechslungsreich.
Definitiv.
Wir sprechen aber heute über die Atacama. Mhm. Wo ihr halt mit einem Camper unterwegs wart. Du warst mit deiner Freundin, Frau unterwegs?
Ich war mit meiner Freundin unterwegs, genau.
Und wie lange wart ihr jetzt in Chile insgesamt?
In Chile insgesamt. Wir sind ein paar Mal ein- und wieder ausgereist, weil, wie gesagt, manchmal muss man über Argentinien und im Mittelteil von Chile ab Santiago sind wir dann nochmal rüber nach Argentinien gewechselt, Mendoza die Ecke und dann auch hoch nach Salta, was so die Nordwestecke von Argentinien ist, und sind von Salta dann wieder rüber nach Chile in die Atacama-Wüste, die liegt da dann ziemlich genau auf der anderen Seite in Chile wieder, und insgesamt in Chile waren wir vielleicht so 4 Wochen ungefähr.
Ja. Na doch, eigentlich recht lang, ne?
Ja, doch.
Wo habt ihr euch den Camper gemietet?
Den Camper haben wir uns bei Wicked Campers gemietet. Das ist eine Organisation oder eine...
Gibt es die da unten auch? Wusste ich gar nicht.
Genau, die gibt es da auch, ja. Die hat in Chile und in Argentinien ein paar Verleihstationen. Gerade Patagonien, die Ecke und bis hoch in die Atacama-Wüste. Genau.
Und welchem Ort war das?
Das war in San Pedro de Atacama. Das ist eigentlich...
Ah, okay.
Ja, der Ort da oben, sage ich mal, ja, der im Epizentrum des ganzen Touristischen dort liegt. Von da kannst du eigentlich alle, alle Highlights in der Atacama-Wüste im Großen und Ganzen erreichen. Ist ein recht kleiner Ort an sich, ein recht flacher Ort, der auch nicht allzu hoch liegt. Die Atacama-Wüste selbst liegt ja auch so bis 4000 Meter, die Gipfel zum Teil bis 6000 Meter hoch.
Das finde ich so, verrückt, da unten.
Ja, ja, genau.
4000 Meter. Habt ihr Probleme mit der Höhe gehabt?
Zum Teil ein bisschen. Als wir in die Atacama-Wüste reingekommen sind, über den Grenzübergang, der war auf über 4000 Metern tatsächlich, so auf 4,2, 4,3 vielleicht. Und wir sind am Morgen mit dem Bus in Salta gestartet. Das liegt auf, ich glaube, unter 2. Ja? Und dann sind wir in, weiß nicht, 3 Stunden da zum Grenzübergang hoch. Da oben war es heiß, es hat ewig gedauert und wir hatten wenig zu trinken dabei. Das war schon hart, ja. Aber dann ging es wieder runter nach San Pedro. Das liegt so auf 2500 Meter und von da haben wir dann eigentlich relativ entspannt die Sache angehen lassen und haben uns immer hochgearbeitet. Auch in der Planung, welche Plätze, welche Highlights wir jetzt uns anschauen wollen mit dem Campervan, haben wir ein bisschen geguckt, dass wir nicht gleich auf 4000 sonst sowas Meter gehen, sondern auch erstmal auf 2,5 irgendwie eine Weile bleiben und mal auf 3 gehen oder so.
Das muss man sich mal vorstellen, also 4,2, das ist einfach mal 500-600 Meter unter dem Mont Blanc.
Ist so, ja.
Der höchste Berg Europas.
Genau.
Also das ist einfach echt, echt hoch.
Das ist richtig hoch, ja. Das Höchste, was wir generell waren mit dem Auto, war ein bisschen später dann knapp über 5000 Meter. Und
ja, da bist du weit, weit aus über Europa, über dem Dach Europas.
Genau.
Das ist schon so für so einen Deutschen, für uns, ist das dann schon ordentlich. Und das macht der Körper nicht immer so ganz einfach mit. Also ich weiß, ich habe Probleme mit Höhe. Ja. Und es hat einfach nichts mit Fitness zu tun. Sondern es hat einfach damit zu tun, wie dein Körper auf diese dünne Luft reagiert. Ich bin jetzt nicht der Unsportlichste und trotzdem war ich in Ecuador bei 5000 Metern. Da konnte ich keinen Schritt vor den nächsten machen.
Ja.
Braucht vielleicht auch ein bisschen, ne? Also ihr wart vielleicht in Chile, ihr wart ja schon ein bisschen länger in Südamerika unterwegs und habt vielleicht nicht direkt mit dem Flieger in Quito gestartet und dann auf 5000 Meter.
Nee, genau. Also von unserem Startpunkt Buenos Aires, das ist Meeresniveau, ne? Und dann ging es ganz langsam hoch und immer mal wieder runter. Und dann gerade Nordchile, Bolivien, Südperu, das liegt alles relativ hoch. Und ich habe dann auch noch später ein bisschen höheren Berg bestiegen. Und da war das ganz gut, dass wir in den Wochen davor schon so eine ganz gute Akklimatisation hatten. Das hat sich da bezahlt gemacht.
Brauchst du, glaube ich, auch. Also wenn du das genießen möchtest, dann brauchst du auch so ein bisschen deine Zeit. Also 1-2 Tage reichen da nicht.
Nee, aber nichtsdestotrotz, auch wenn wir ein paar Wochen lang da waren, gerade in den ersten 1-2 Wochen, man merkt schon, ja, auch wenn man keine großen Kopfschmerzen hat. Ich habe gemerkt, wie man einfach tiefer einatmen, richtig aktiv einatmen musste, um genügend Sauerstoff.
Dann wird Atmen auf einmal Arbeit.
Ja, ist so, ist wirklich so. Das war echt interessant und eindrucksvoll zu erleben. Ja,
ich finde das auch total spannend. Kurz auf das Thema Wicked Camper zu sprechen, ich kenne die. Ich habe gute und schlechte Erfahrungen. Also als ich die Erfahrung gemacht habe, war sie gut und als ich dann andere Camper-Anbieter erlebt habe, wurde sie dann immer schlechter.
Ja, okay.
Wie ist das denn in Chile? Sind die da auch so budget unterwegs und ist die Qualität der Fahrzeuge auch so relativ schlecht?
Ja, mal schauen. Also ich hab auch noch keine Erfahrung. Ich habe mir anderweitig noch keinen Camper gemietet. Das wird sich diesen Sommer noch ändern. Aber ich glaube, im Vergleich war es schon tendenziell eher budget. Wir haben uns zweimal einen Wicked Camper gemietet. Einmal noch ein bisschen weiter südlich in Chile, in der Mitte. Das war so ein kleiner Four-Wheel-Drive. Was war das? Ein Suzuki Jimny. Das war okay vom Fahrzeug her. Ja, und dann aber in der Atacama-Wüste hatten wir einen kleinen Bus. Das ist ein Chevrolet N300 Max. Ja. Und der war zum Teil schon recht klapprig. Großartige Ausstattung gab es da nicht.
Genau, also das ist auch meine Erfahrung. Also ich bin mal 6 Wochen durch Westaustralien in so einem Toyota Hilace von Wicked Camper gereist. Und wie gesagt, das war so meine erste oder eine meiner ersten Camper-Erfahrungen und das war ganz okay, weil ich ja keinen Vergleich hatte. Und ich dachte so, okay, irgendwie krass, dass ich irgendwie so, dass da gar nichts dabei ist, dass ich alles irgendwie neu kaufen muss. Und es war schon sehr spärlich und dann am Ende auch irgendwie recht teuer, weil der Wagen war günstig, aber ja, ich musste halt extrem viel Geld ausgeben, um halt meine Camper-Ausstattung zu kaufen.
Also das, dass da gar nichts dabei war, das kann ich nicht sagen. Das war okay hier. Ja, wir haben Tisch und Stühle bekommen, einen Kocher, eine Küchenbox mit Geschirr und Töpfen und so weiter. Besteck war dabei. Was wir halt mitbringen mussten, waren Schlafsäcke und Isomatten, klar. Aber ansonsten haben wir nur Verpflegung dazu gekauft und Wasser und dann konnte es losgehen. Das war okay.
Ja, naja, gut. Aber ihr habt das war mit Dachzelt?
Das erste Mal war im Dachzelt in der Atacama-Wüste, haben wir uns aktiv gegen Dachzelt entschieden, weil das erste Mal war es zum Teil sehr windig und da war das Dachzelt ein bisschen negativ irgendwie. Wir haben ein, zwei Nächte kein Auge zubekommen. Und dann haben wir in der Atacama-Wüste gesagt, okay, ein Bus wäre schöner, wo man dann drin schläft. Und das war auch eine gute Entscheidung so. Ja, man konnte sich ein bisschen mehr organisieren. Du hattest unter der Schlaffläche noch ein paar Fächer, wo du dein Kram lagern konntest und so. Das war eine ganz gute Sache.
Ja, Dachzelt ist ein bisschen abenteuerlicher, Bus ist ein bisschen komfortabler, ne?
Genau, ja, genau.
Also ich habe ja auch beides. Ich habe halt Dachzelt oben drauf und ich kann im Auto schlafen. Und je nachdem, wie der Gemütszustand halt ist, dann machst du mal das eine, mal das andere.
In deinem Camper hier in Deutschland.
Genau. Ja. Aber ich schlafe sehr gerne im Dachzelt, weil da so viel Platz drin ist.
Das stimmt allerdings, das ist der Hammer. Ich bin auch recht groß, 1,95 und das war im Dachzelt besser, definitiv.
Ja, und du hast halt einfach mehr Luft. Also ich weiß nicht, wie so ein Chevrolet, hast du gesagt, war das, ne?
Genau, ja.
Ich weiß jetzt, ich kenne den leider nicht, den Wagen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Platz man da hat, aber ich finde das oftmals sehr eng. Also Luft nach oben ist nicht viel.
Nee, das stimmt. Luft nach oben ist nicht viel und die Liegefläche ist vielleicht so 2 Meter mal 1,40, 1,50 vielleicht.
Also es war nicht 1,95, da muss es schon geknickt liegen.
Ja, das schon.
Aber was habt ihr denn gemacht? Was habt ihr erlebt? Wo seid ihr lang gefahren mit eurem Camper?
Genau, erstmal, wir haben ihn abgeholt in San Pedro und sind dann erstmal los, haben ein bisschen eingekauft, Wasser gekauft, ein paar Lebensmittel, sind dann wieder ins Auto gestiegen und der Camper sprang nicht mehr an. Ja, zum Glück war das wirklich noch in der Stadt. Ja, ich bin zum Vermieter dann zurückgelaufen und dann kam ein Mechaniker mit, die Batterie war leer. Naja, okay. Besser in San Pedro als tatsächlich irgendwo in der Wüste, ja. Weil die Nächte danach waren, da waren wir irgendwo in der Ödnis quasi und haben da geschlafen. Und wäre das da passiert, ach Gott, will ich gar nicht dran denken, was wir denn gemacht hätten. Und dann hatten wir eine frische Batterie im Auto und konnten losfahren. Wir sind erstmal Richtung Süden gefahren, wir sind so auf der gleichen Höhe ungefähr geblieben und sind zum Salar de Atacama, nennt sich das. Das ist eine große Salzwüste, eine Saline, wie auch immer man das bezeichnet, wo der ganze Boden extrem trocken ist und so mit weißen Salzkristallen überzogen ist, ewig weit. Total, ich weiß nicht, unwirklich. Da ziehen sich so ein paar Pisten durch am Horizont, erstrecken sich so die wirklich großen Vulkane bis 5.500 Meter, 6.000 Meter, schneebedeckte Gipfel, ja, und man fährt einfach durch die platte Landschaft unten. Und da ist von der Sache her gar nicht so viel los, aber es gibt doch so ein paar Attraktionen, zum Beispiel solche Wasserlöcher. Da ist einfach dieser verkrustete Boden relativ kreisrund aufgerissen, wie auch immer das passiert. Und dann ist da Wasser drin. Ja? Und ein wunderschöner See ist eins der Lieblingsfotos der Reise irgendwie entstanden, wo meine Freundin am Rand dieses Sees steht und sich da drin spiegelt. Sieht super aus irgendwie. Und lustigerweise haben wir danach gemerkt, an genau dieser Stelle hat Materia eins seiner Musikvideos unter anderem aufgenommen, Teile zumindest, Welt der Wunder, ob das Lied kennst, weiß ich nicht, aber da siehst du genau diese Bergsilhouette im Hintergrund und den See im Vordergrund, schon war eine ganz lustige Sache danach. Naja, und da sind wir im Salar de Atacama weitergefahren, da gibt's so ein paar Lagunen, die man besuchen kann, eine ist zum Beispiel die Laguna Chaxa, nennt die sich. Und zwar ist es ein ganz, ganz flacher See, weiß nicht, vielleicht 20, 30 Zentimeter. Und da stehen mega viele Flamingos drin. Ich hatte vorher noch nie wirklich Flamingos gesehen und das war eine schöne Sache. Wir wir waren Richtung Abend da, es war ruhig, es waren nicht sehr viele Leute da und konntest einfach die Flamingos beobachten, wie sie dort durchs Wasser warten und nach, weiß ich nicht, Kleinstkrebsen oder so picken und losfliegen und wieder landen. Das sind ja schon majestätische Vögel, ne? Sieht klasse aus.
Ich finde Flamingos total cool. Also ich habe in Namibia halt auch letztens extrem viele gesehen und wenn die dann gemeinsam so starten und landen und da irgendwie ihr Geschnatter, das ist lustig.
Auf jeden Fall, super. Ja, und dann war es tatsächlich auch schon bald Abend. Die Sonne ging dann recht schnell unter und wir sind einfach neben der Piste in die Wüste reingefahren und haben uns einfach irgendwo ins Nirgendwo gestellt. Ja. Das ist in der Atacama-Wüste recht entspannt, weil es keine Sandwüste in dem Sinne ist, sondern alles recht steinig ist. Ja. Das heißt, wenn du da von der Piste runterfährst, du machst halt nichts kaputt mit dem Auto oder so, das gehört keinem, schätze ich zumindest, sondern du stehst dann einfach ja, auf steinigen Boden und du fährst dich nicht fest, das ist alles cool.
Okay, das ist cool. Und das ist geduldet?
Uns hat niemand was anderes erzählt, sagen wir mal so.
Ja, deswegen frage ich ja, ob es geduldet ist und nicht, ob es erlaubt ist.
Ja, ist geduldet, ja. Ich glaube, wir haben auf diesem ganzen Roadtrip auch keine Polizei oder so gesehen, die da mal irgendwas kontrolliert hätte. Also war alles entspannt.
Das ist cool. Das macht ja auch natürlich auch nochmal die Reise. Also ich meine, so ein Camper, kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen vielleicht, wie viel der kostet. Aber der kostet ja eigentlich auch meistens ordentlich. Mhm. Und wenn man dann auch noch nichts für die Unterkunft bezahlen muss tatsächlich oder fürs Stehen irgendwo auf dem Campingplatz, dann ist das natürlich nochmal cooler.
Das war der große Vorteil, das stimmt. Ich weiß gar nicht, ob es da überhaupt Campingplätze gibt. Wir haben keine Nacht auf einem geschlafen. In San Pedro gibt es, glaube ich, einen, aber so ein bisschen weiter draußen ist es, glaube ich, recht knapp tatsächlich.
Ja. Und sind dann viele Leute auch unterwegs gewesen?
Das hält sich in Grenzen. Also an den Highlights, an den touristischen Punkten, die es natürlich auch gibt in der Atacama-Wüste, ja, da treffen sich die Leute. Aber eigentlich ist es recht leer. Wir waren im Februar da, vielleicht ist das auch nicht unbedingt die Hauptreisezeit.
Ja, wollte ich auch gleich mal fragen, wann ihr da wart. Aber
wir waren im Februar, genau, Anfang Februar.
Februar ist ja dann so schon doch Sommer.
Ich bin nicht sicher, ob das wirklich was ausmacht dort in der Atacama-Wüste.
Ja, ist schon sehr weit nördlich, ne?
Ja, genau, und ist halt Wüste, ne? Niederschlag hast du sowieso nie und vielleicht ist es am Tag mal dann nicht 25, sondern nur 20 Grad oder 30 Grad oder so, aber.
Und nachts?
War schon kalt. Also ging schon, glaube ich, bis 0, bis knapp unter 0 mal runter. Aber nicht, dass es jetzt so wirklich tief unter 0 ging. Wir hatten Schlafsäcke dabei bis knapp 0 Grad und war okay, hat gereicht. Im Auto natürlich auch, aber das war schon in Ordnung.
Okay, cool. Und diese Schlafsäcke habt ihr sowieso immer dabei gehabt, ne?
Ja, wir hatten Schlafsäcke und Isomatten die ganze Zeit im Rucksack dabei. Haben wir nicht so oft gebraucht am Ende, aber ja, wenn wir sie brauchten, dann musste man halt sich nichts irgendwie vor Ort mieten. Und nur ein Zelt haben wir uns dann hier und da mal geholt, in ganz Südamerika so gesehen.
Okay, cool. Und wie ging es dann weiter?
Am nächsten Morgen haben wir tatsächlich ein paar Höhenmeter gemacht und sind zu zwei Seen gefahren. Lagunas Miscanti y Miniquis heißen die. Heißen so wie die Berge, die über ihnen stehen. Zwei Vulkane, der Miscanti und der Miniquis eben. Die sind so, die sind 6.000 Meter hoch auch, die Vulkane. Und die Seen liegen so auf ein bisschen über 4.000 Meter. Das war schon ein recht großer Sprung. Und wir haben es auch gemerkt, vor allem ich. Ich hatte da ein bisschen mehr mit zu tun, also mit dem Atmen gerade. Meine Freundin, die hat das relativ locker genommen alles. Und da oben ist es total idyllisch. Also da ist jetzt nichts Besonderes los, sage ich mal. Ja, das ist einfach ein perfekt geformter Kegelvulkan oben mit einer schneebedeckten Spitze und davor liegt dieser wunderschöne blaue See und im Hintergrund diese ganzen bräunlichen und rotlichen Steine. Und was cool ist, da oben rennen eine Menge Vicuñas rum, also solche kleinen was sind das für eine Tiere? Verwandte von Lamas und von
Guanacos. Ja, wollte ich gerade sagen. Ja, genau. So Lama-Alpaka-Verwandter, ne?
Genau.
In der gleichen Linie.
Ja, und die Vicuñas, die sind halt so die kleinsten Vertreter von diesen vier Tieren. Lamas, Guanacos, Alpakas und Vikunjas und leben so überhalb von 3.500-4.000 Metern. Weswegen man die gerade in der Atacama-Wüste und auf dem Altiplano zwischen Chile und Bolivien recht viel sieht. Und die sind, ist jetzt nicht so, dass die extrem scheu wären. Die kommen natürlich auch nicht ran und lassen sich streicheln oder so, aber man kann schon ganz nette Fotos davon machen. So weit kommt man doch ran. Genau. Und da sind ein paar Wanderwege angelegt, also dass man jetzt direkt an die Lagunen rangehen sollte, so ist es auch nicht. Und es kostet auch ein bisschen Eintritt, dort reinzugehen. Alles nicht die Welt, ein paar Euro vielleicht umgerechnet. Aber es war schön, einfach eine super Natur da oben. Genau. Dann danach sind wir weitergefahren, da war ja vielleicht gerade mal Mittag, dann sind wir wieder nach San Pedro zurück. Man muss sich das so vorstellen, dass San Pedro ein bisschen so ein zentraler Punkt ist zwischen allen Sehenswürdigkeiten, die man sich dort angucken kann. Also man kommt immer wieder nach San Pedro zurück und kann dort dann einkaufen oder ja, wir waren auch einmal duschen in San Pedro, das ist ganz praktisch gewesen tatsächlich. Und dann sind wir weiter Richtung Norden gefahren zu den Termas de Puritama. Und zwar fließt da ein Fluss lang in der Atacama-Wüste, was auch eine Seltenheit ist ein bisschen. Ja. Und der fließt in einem Canyon, also links und rechts steile Felswände. In der Mitte fließt dieser Fluss lang. Und an den Flussufern, sage ich mal, da blüht tatsächlich die Wüste auch auf. Da sind ganz viele Gräser und Schilf und so weiter. Und da wurden so natürliche Thermen oder natürliche Pools angelegt. Wobei ich weiß gar nicht, ob sie angelegt wurden. Sie sind auf jeden Fall da. Ja, da gibt es dann kleine Wasserfälle und davor staut sich so ein kleiner Pool auf. Und ja, da kann man baden gehen. Das war sehr angenehm.
Und es ist halt so richtig Therm, also warmes Wasser.
Ja, ausreichend warm. Das war bestimmt, keine Ahnung, 25, 26, 27 Grad. Man konnte auf jeden Fall gut drin chillen. Und das war recht voll dort tatsächlich. Das ist, glaube ich, auch ein Highlight für alle Leute, die da so kommen, egal ob Touristen oder Einheimische, weil es echt eine schöne Abkühlung ist. Genau.
Jo, da warst du eben ganz kurz weg. Ich hatte irgendwas gehört dass es ganz cool zum Chillen ist, diese Thermen.
Genau. Ja, das Wasser, das hat da so vielleicht 25 bis 30 Grad. Irgendwie so um den Dreh, auf jeden Fall sehr warm und man kann da einfach ein bisschen ein paar Stunden relaxen und ja, die Seele baumeln lassen. Das ist ganz angenehm.
Cool. Wie lange war die allgemein dort in der Gegend unterwegs? Wie lange habt ihr diesen Camper gehabt?
Wir hatten den Camper für 4 Nächte. Und genau, in der Gegend selbst waren wir noch ein bisschen länger, denn danach sind wir nach Bolivien rüber. Das war auch ein Roadtrip mehr oder weniger, aber organisiert dann.
Ist das dann schon so weit nördlich und Bolivien grenzt dann nordöstlich?
Bolivien ist genau nordöstlich, ja.
Weil Bolivien hat ja keine Küste, ne?
Nee,
Bolivien ist ja hat keine Küste. Im Landesinneren.
Ja, genau.
Okay, und da habt ihr auch diese große Salzwüste, diese bekannte Salar de Uyuni.
Genau, die haben wir auch besucht. Das ist ein relativ klassischer Trip oder eine relativ klassische Art, so die Grenze zwischen Chile und Bolivien zu passieren, oben in der Atacama-Wüste. In San Pedro bietet quasi jeder Tourenanbieter so eine Tour an, eine 3- oder 4-tägige Tour, um zur Salar de Uyuni zu kommen. Da muss man tatsächlich ein bisschen gucken, welchen Anbieter man wählt, sagt zumindest der Lonely Planet. Und wir haben auch von anderen Reisenden gehört, dass die ja nicht so gute Erfahrungen gemacht haben mit den Fahrern oder mit dem Zustand der Autos oder so. Aber wir hatten ganz guten. Die heißen World Wide Travel, also White wie Weiß, World Wide Travel. Und es war super. Also gutes Essen, guter Fahrer, gutes Auto, nur zu empfehlen tatsächlich.
Und was habt ihr da genau für eine Tour gemacht? Habt ihr da, ihr war dann auch nochmal 3-4 Tage unterwegs, hast du gerade gesagt?
Genau, 3 Tage waren das, 2 Nächte. Erstmal geht's bis zur Grenze nach Bolivien mit einem ganz normalen Bus ab San Pedro. Dann ist da die Grenzkontrolle und dann geht's mit so einem großen Toyota Jeep los. Ja, da wird man quasi von seinem Fahrer, das sind Bolivianer, abgeholt. Und wir saßen zu 6 in einem Auto oder zu 7 sogar. Wir waren 3 Neuseeländer, 3 Deutsche. Das war eine ganz lustige Truppe. Und am ersten Tag fährst du auch so einfach übers Altiplano. Das heißt, Da gibt es auch Seen mit Vulkanen im Hintergrund und Sandwüsten tatsächlich richtig und dann wieder Steinwüsten. Also eine ganz verrückte Landschaft. Auch wenn sich das irgendwie immer gleich anhört, Seen und Vulkane und Steine und so. Aber das ist, ich fand es total unwirklich. Mich hat es echt begeistert. Und auch wenn man mit Google Earth oder per Satellitenview über dieses Gebiet rübergeht, ist unglaublich, was für Farben diese Landschaft hat.
Mhm.
Ganz verrückt. Ja, dann gibt es da auch noch die Laguna Colorada. Da sind vermutlich irgendwelche Mineralien oder so im See. Der färbt die komplett rot-rosa ein und da stehen tausende Flamingos wirklich in diesem See und picken nach Nahrung. Das ist ja super. Wir waren am Abend da und das Ganze im Abendlicht ist schon eine echt schöne Szenerie gewesen.
Das kann man sich gut vorstellen.
Ja, genau. Und das ist gleich neben der ersten Unterkunft gewesen. Die Unterkunft war sehr einfach, also wirklich einfache Zimmer, ganz viele schwere Wolldecken, mit denen man sich zugedeckt hat. Und ganz viel Coca-Tee natürlich, damit die Symptome der Höhenkrankheit so ein bisschen gemildert werden sollen oder Kopfschmerzen ein bisschen weggehen sollen. Ich weiß nicht, ob es wirklich funktioniert, aber gehört dazu.
Naja, ich weiß nicht. Also ich weiß, dass ich also zum Beispiel, als ich in Ecuador da wandern war, wir waren auf dem Cotopaxi, es waren 5000 Meter oder so, und ich hatte wirklich wahnsinnige Probleme. Und da haben die mir auch Coca und Schokolade.
Ja.
Und Gatorade haben die mir die ganze Zeit zum Trinken gegeben auch.
Okay.
Weil das irgendwie so dieser Mix, der sollte gerade helfen. Und ich bin der Meinung tatsächlich, also vielleicht habe ich mir auch einfach eingebildet, aber es hat ein bisschen was geholfen.
Das kann sein, ja. Ich habe das später auch gemerkt und ich hatte auch ein paar Mal Coca-Blätter so richtig gekaut, also eine Handvoll dann in die Backentasche geschoben und eine halbe Stunde lang oder noch länger durchgekaut und das ist noch ein bisschen intensiver, das kann sein, das ist ein bisschen was hier. Vielleicht ist es auch Placebo, keine Ahnung.
Das kann halt eben auch sein. Also vielleicht erzählen die einfach nur irgendwas so, stupid white European man.
Ja, wer weiß.
Wir erzählen dem mal, dass er hier, weiß ich nicht.
Genau.
Ist einfach nur ein Grashalm gewesen, den ich gekaut habe.
Ja, who knows.
Aber ihr habt dann auf dieser Tour auch bei Einheimischen, also bei Einheimischen geschlafen? Nee, oder?
Das waren kleine Unterkünfte, kleine Hotels, diese Touranbieter, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie das organisiert war, aber es gab diese Häuser da und da sind wir hingefahren und haben da geschlafen. Also es war alles im Tourpreis mit drin. Und ja, da haben wir uns nicht wirklich weiter Gedanken drum machen müssen. Aber die Unterkünfte an sich, wie gesagt, waren sehr einfach. Aber das hat gepasst. Also war kein Problem.
Das ist dann so eine Tour, wo du dann quasi einen Fahrer hast, der halt irgendwie Guide und Koch
der
und
Guide
alles
und
irgendwie.
Koch in allem, genau. Normalerweise.
Mädchen für alles.
Ja, genau, Mädchen für alles. Und wir hatten aber einen ganz coolen Fahrer abgekriegt, der hat auch ein bisschen Englisch gesprochen. Vielleicht liegt es an der Mentalität der Leute dort aus dem bolivianischen Hochland, dass sie nicht allzu geschwätzig sind. Aber man musste hier und da schon mal nachfragen, wenn man was wissen wollte. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass er dir den ganzen Tag was erzählt hat. Aber das, ja, es hat schon gepasst. Ich meine, das wussten wir vorher mehr oder weniger, haben wir schon ein paar Mal gehört. Und es war eine schöne Tour. Er war ein voll netter Kerl, Edgar hieß er. Und hat uns da die 3 Tage rumkutschiert und bekocht und so, genau. Dann am zweiten Tag sind wir dann nochmal durchs Valle de las Rocas gefahren, hieß das. Ja, hast du auch viele verschiedene interessante Landschaftsformen. Auch ein schönes Tal mit einem See am Ende und verrückten, so, ich weiß nicht, ob es Sandstein war, aber verschiedene Steinformationen drumherum, wo man auch ein bisschen kraxeln und klettern konnte und so. Und dann noch eine andere zerklüftete Steinlandschaft irgendwie. So ein bisschen wie, wenn du das kennst, da unten Berchtesgadener Land, die Ecke, das steinerne Meer in den Alpen. Also so eine ganz zerklüftete Karstlandschaft. Ohne Wasser und ja, einfach nur ewig weit Steine. Nur rot, nur rot und nicht grau wie in den Alpen.
Mhm.
Genau, und dann am dritten Tag war eben der Salar de Uyuni dran. Wir sind schon zum Sonnenaufgang hingefahren. Es war relativ früh. Und dann ist da schon eine ziemlich schöne Stimmung da drauf. Ja, die Sonne geht so ganz langsam auf. Die Schatten von einem selbst sind ganz am Anfang, wenn die Sonne wirklich nur knapp über dem Horizont steht, ewig weit bis ja zur anderen Seite zum Horizont dann eben. Ja, und werden dann aber auch relativ schnell kürzer. Und du hast einfach diese ja, unwirklich weiße Fläche bis zum Horizont, rechts, links, geradeaus, nach hinten, alles nur weiß. Ja,
ja, das sind ja diese super bekannten Bilder, die man halt auch ständig auf Instagram und Co. sieht, ne?
Ja, genau.
Und dann wird paar Leute zurücklaufen und dann springen sie halt irgendwie in eine Flasche rein oder stehen auf der Hand und solche Geschichten.
Ja, genau. Und hat auch irgendwann natürlich gesagt, now it's time for funny pictures. Ja. Und dann haben wir funny pictures gemacht, natürlich, das gehört auch irgendwie dazu. Aber nichtsdestotrotz, es ist schon beeindruckend. Wenn man die Chance hat, da hinzukommen, dann sollte man das machen. Finde ich. Es gibt auch Leute, die sind cool drauf und fahren dann mit dem Fahrrad durch. Das wäre auch mal eine schöne Sache, aber dann, ja, der Standardweg ist, sage ich mal, mit dieser Tour mit dem Auto.
Ja, okay, cool. Also ich muss ja auch sagen, also was mich halt total fasziniert hat, ich bin ja vorhin auch mal so ein bisschen durch den Instagram-Kanal so durch. Mhm. Du bist ja auch sehr aktiv und viel unterwegs und da ist ein Bild, das mich total fasziniert hat, von der Atacama Wüste.
Okay.
Ich muss mal gerade noch mal durchgehen, welches das war. Da sieht man nämlich so schön diese Berge im Hintergrund, ein bisschen so braun, aber im Vordergrund halt auch noch grün und erstmal mal ein Lama mit drauf. Jetzt finde ich es natürlich.
War das vor kurzem gerade oder schon ein
bisschen? Ja, gar nicht mal so lange her. Ich bin jetzt gerade auf deinem Instagram-Kanal. Wo ist das denn? Aber ich meine, ist ja egal. Also auch das kann man halt einfach mal so als Tipp da lassen, dass man dir mal folgt oder dass sich das mal anschaut, weil das schon echt ganz cool ist. Ach so, da hast du irgendwie, hier ist das, glaube ich. Du hast so eine Galerie gepostet gehabt.
Ach ja, genau.
Vor im November.
Ja, ich erinnere mich. Freunde von mir, die waren jetzt auch da und haben auch einen ähnlichen Roadtrip gemacht in der Atacama-Wüste. Und genau, da dachte ich mir, ach Mensch, muss ich noch mal ein paar Erinnerungen posten. Das war,
und ich finde, dieses eine Bild, also in dieser Galerie, das ist, da siehst du quasi im Hintergrund diese super hohen Berge, schneebedeckt. Davor ist ein kleinerer Berg oder Hügel, braun und dann Sand und Grün. Also so viele Farben in einem Bild. Das ist total faszinierend. Und dann siehst du auch noch diese ganzen, wie heißen die?
Vicuñas heißen die.
Vicuñas, genau.
Ja, das war super. Das war auf dem Rückweg von einem Geysirfeld auch noch, das war so am, keine Ahnung, gegen Mittag oder so, da sind wir relativ früh morgens hochgefahren, auch so auf über 4000 Metern, weil am Morgen sind die Geysire sehr, sehr aktiv. Die Geysire El Tazio heißen die, so im Norden von San Pedro. Und genau, auf dem Rückweg sind wir dann durch diese Landschaft zurückgekommen, die wir am Morgen auf der Hinfahrt, da war noch alles dunkel, da haben wir das gar nicht wahrgenommen. Und auf der Rückfahrt dachten wir so, wow, richtig, richtig cool. Also es war echt schön.
Ja, yeah, also das ist so ein Bild, da habe ich gedacht, so, oh, wow, da muss ich auch unbedingt hin. Weil das sieht so surreal aus.
Und ja, genau.
Man stellt sich ja einfach die ganze Zeit, wenn du so jetzt gerade so die ganze Zeit erzählt hast von der Atacama-Wüste, dann stellst du dir einfach Trocken und Wüste halt vor. Und dann siehst du halt so ein Bild. Erstens, also alles wilde Natur, dann auch noch Tiere, wilde Tiere dazwischen, das ist auch schon mal richtig cool. Du hast aber halt einfach diese trockene Wüste im Hintergrund und vorne halt irgendwie Wasser plus diese tollen Berge, das ist schon toll.
Ja, zum großen Teil ist es natürlich auch tot, ja, da gibt es auch ein Tal, das heißt Death Valley, da ist wirklich nur Sand und Stein und Salz und da wächst nichts und da wird auch nie was wachsen, so nach dem Motto, ja. Aber dann hast du auch dieses Bild, was du gerade beschrieben hast, also Wasserläufe, wo daneben eben das Leben sprießt. Und da sammeln sich dann natürlich auch die Tiere, ja. Viele Vögel, viele Vicuñas und Lamas und so. Das ist schon recht speziell dort.
Wart ihr denn auch viel also aktiv? Also ich sehe ja allgemein auf deinem Profil, dass du sehr aktiver Mensch bist. Wart ihr auch so wandern in der Wüste?
In der Atacama-Wüste ein bisschen weniger, weil ja, es ist schwierig. Es gibt nicht wirklich längere Wanderwege, nee, es gibt Spazierwege, also irgendwelche kleinen Rundwege, wo man sich so die Umgebung angucken kann, aber längere Wanderwege gibt es da tatsächlich nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwann vielleicht auch ein bisschen gefährlich wird tatsächlich, oder? Wenn man Entfernung nicht einschätzen kann oder doch zu wenig Wasser oder so dabei hat.
Mhm. Ja, also, ja, klar.
Da selbst waren wir weniger wandern. Den einen Abend, den letzten Abend, den wir mit dem Camper hatten, das war nochmal das Valle de la Luna, das Mondtal, das ist auch so eins der großen Highlights in der Atacama-Wüste. Das auf dieser Bilderserie in meinem Instagram-Account, die du angesprochen hast, ist das erste Bild, da ist so ein großer Überblick darüber. Das ist eine ganz zackige Berglandschaft, auch alles mit Salzkristallen überzogen.
Ja.
Sieht dadurch aus, als wäre das so ein bisschen beschneit aus der Ferne, aber wenn man dicht da rankommt, dann sieht man wirklich, dass das alles Salz ist. Ja. Und da gibt's so ein, das war relativ voll, zum Sonnenuntergang dahin zu gehen und sich auf eine der Sanddünen zu setzen, ist da so das große Ding. Das haben wir auch gemacht. Das war auch wirklich sehr, sehr, sehr schön. Und da waren wir ein bisschen unterwegs und sind dann, wie gesagt, auch mal ein bisschen durch die Berge gelaufen und auf die Sanddüne rauf und so. Das war ganz schön, ja. Da waren aber, wie gesagt, auch immer mal ein paar Wege angelegt. Ansonsten haben wir es nicht wirklich gemacht.
Also es ist schon eher so eine Roadtrip-Destination, wo man halt viel auf dem Hintern sitzt, viel Auto fährt und von A nach B und dann halt entsprechend die Dinge sieht und erlebt, aber jetzt nicht so super aktiv Urlaub.
Da schon, muss ich schon sagen, ja. Die einzelnen Ziele sind halt auch immer ein bisschen weiter auseinander, ja. Also wenn du, weiß nicht, wir sind pro Tag so 200 Kilometer gefahren ungefähr.
Doch so viel. Also ich hätte es jetzt eher ein bisschen kleiner mir vorgestellt.
Ja, das ist schon ein bisschen auseinandergezogen. Wie gesagt, San Pedro ist in der Mitte und wenn du mit dem einen fertig bist, mehr oder weniger, und zu einem anderen willst, dann fährst du irgendwie immer erst nach San Pedro und dann von San Pedro wieder weg. Mhm. Von daher dauert es schon ein bisschen länger, bis man von einem zum anderen kommt. Die Straßen sind aber gut, muss man sagen, zumindest.
Wollte ich gerade fragen, aber du kommst dann schon recht zügig von A nach B oder ist das dann eher Dirt Road, dass du lange warten musst?
Ja, auf den Hauptstraßen ist es super. Also die sind asphaltiert, alles kein Problem, guter Standard. Sobald es dann wirklich sehr nah zu den Attraktionen geht, zum Beispiel diese Lagunen, von denen ich am Anfang gesprochen hatte, oder auch diese Geysire, El Tatio, da geht es zum Teil über krasse Dirt Roads und da hatte ich manchmal Angst ums Auto, ob es das wohl übersteht und so. Ging alles gut am Ende, ja. Aber ab und zu hatte ich schon ein bisschen Muffen, dass das jetzt nicht mehr weitergehen wird oder so. Ja, das ist einfach, ich weiß nicht, ganz viele Steinblöcke liegen auf der Straße und also es ist nicht asphaltiert, es ist keine Fahrspur erkennbar zum Teil. Also interessant auf jeden Fall.
Naja, das macht doch ein Abenteuer mal.
Ja, auf jeden Fall.
wie viel hat denn euer Wicked Camper gekostet?
Wir haben so knapp 600 Euro bezahlt damals. Ist ja nur auch schon 2 Jahre her. Vielleicht ist es ein bisschen teurer geworden jetzt oder kommt immer darauf an, wie der Wechselkurs gerade steht. Ne? Aber bei uns waren es 600 Euro ungefähr für 4 Nächte, 5 Tage. Genau.
Ist das viel für Chile? Ist das ein teures Land?
Also Chile generell ist schon nicht günstig. Das Preisniveau würde ich, glaube ich, sagen, ist wie Deutschland ungefähr. Ja. Für den ersten Wicked Camper, da haben wir tatsächlich noch ein bisschen mehr bezahlt. Das waren auch 4 Nächte, da haben wir so 650 bezahlt. Dann war es ein bisschen weniger. Ja, ich meine 100.
Also 600 Euro ist schon ist ordentlich, ne? Das sind schon so 120 Euro am Tag.
Ja, eben. Also klar, du hast die Ausstattung
dazu. Für ein Budget.
Genau.
Camper.
Genau. Du hast die Ausstattung dazu, die normale Campingausstattung, aber klar, um Essen und so und Trinken musst du dich selbst kümmern. Von daher, es ist nicht günstig und wer komplett on a budget unterwegs ist, der wird das vielleicht tendenziell nicht machen.
Also muss man 200 Euro am Tag einrechnen? Also inklusive Camper?
Ja, wenn man noch Eintritt zu irgendwelchen Attraktionen mitnimmt, glaube ich schon, ja. Ist, glaube ich, schon eine ganz gute Hausnummer.
Okay. Aktivitäten, also die Nationalparks und so weiter, kosten auch nochmal Eintritt?
Die kosten Eintritt, aber ja. Ja, das kostet Eintritt. Das ist nichts, was ich mir als Größenordnung, ehrlich gesagt, gemerkt hätte. Das sind vielleicht so 5 bis 10 Euro jeweils.
Okay.
Ja, das geht schon.
Ja.
Da hatten wir auch mal Schlimmeres erlebt, vor allem und, weniger gelohnt hatte.
Einkaufen und solche Geschichten musste man dann halt quasi immer in San Pedro.
Genau, da gibt es keinen großen Supermarkt, das heißt, du kaufst entweder in kleinen Minimärkten ein, einen Markt gab es da auch nicht weiter, also im Großen und Ganzen waren es so diese kleinen Minimärkte, die es gab, ja, und wenn es im ersten eben keine Avocado oder so gab, dann musste es nochmal weiterfahren zum zweiten, aber man hat schon alles gekriegt, um sich ganz gut, ganz ordentlich zu verpflegen. Das hat gepasst.
Ja, cool, super. Na, Erwin, schön, dass du die Zeit genommen hast, dass wir darüber mal gesprochen haben. Chile steht auf jeden Fall auf meiner Liste. Mhm. Jetzt noch mehr. Ich freue mich jetzt erstmal auf Patagonien im Oktober, aber früher oder später muss ich mal in die Atacama-Wüste.
Auf jeden Fall. Das kannst du ganz groß auf deine Liste schreiben.
Ja, also vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, dass wir uns heute darüber unterhalten konnten.
Gerne.
Und dann wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Abend.
Danke, ebenso. Mach's gut.
Bis bald.
Ciao.
Ciao. Ja, das war's heute auch schon wieder mit dieser Folge mit Erwin, mit Chile und ein bisschen Bolivien. Wirklich faszinierende Länder, faszinierend, was er so erzählt. Ich hoffe wirklich, dass wir da nochmal irgendwann hinkommen. Südamerika ist eine Region, die auf unserer Karte noch relativ leer ist. Ich habe schon mehrmals Flüge nach Buenos Aires gebucht gehabt, aber dann zeitlich nie geschafft hinzufliegen. Argentinien wäre natürlich auch super geil, aber Chile reizt mich auch. Vielleicht schaffen wir es ja irgendwann mal. Vielleicht hört der eine oder andere ja zu und lädt uns ein. Nein, aber alles gut. Irgendwann werden wir es schon schaffen. Auf jeden Fall hat mich diese Folge wirklich sehr begeistert und ich würde es gerne mal machen. Bei uns steht sonst noch Folgendes an. Ich erwähne es jetzt mit Absicht am Ende. Vielleicht hört der eine oder andere noch bis hierhin zu. Wir haben jetzt gerade noch ein relativ entspanntes Wochenende gehabt, aber heute bekommen wir die Packliste für unsere Leserreise. Am Donnerstag geht's los mit Unplanned. Der eine oder andere hat vielleicht mitbekommen, wir machen eine Leserreise, die findet diese Woche statt. Und wo es hingeht, ja, das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Es ist eine Überraschungsreise. Wir treffen uns mit 8 Lesern und Hörern in Frankfurt in 25 Hours Hotel und dann werden wir dort den Abend verbringen und am Freitag um 6 Uhr fahren wir dann an den Flughafen in Frankfurt und dann haben wir einen Umschlag. Den Umschlag habe ich schon hier, aber ich habe ihn noch nicht geöffnet und da finden wir dann unsere Flugtickets und erfahren dann, an welches Gate wir gehen dürfen. Also ich bin sehr, 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 sehr gespannt, wo es für uns hingeht. Wir werden 5 Tage unterwegs sein, alles ist geplant, alles ist gebucht. Nur wir wissen es halt eben nicht. Auch mal was Neues und ich bin sehr, sehr gespannt. Und für alle die jetzt Lust haben, das zu verfolgen, das könnt ihr natürlich machen, wie immer bei uns auf Instagram. Ich werde natürlich fleißig Instagram-Stories posten. Wer Lust hat auf eine Leserreise mit uns, der schaut gerne mal auf offthepath.com vorbei. Da gibt es einen Reiter im Menü und da gibt es bereits eine neue Leserreise, die ich dort verlinkt habe, die ich aber noch nicht kommuniziert habe. Lustigerweise hat der ein oder andere es schon mitbekommen und sich beworben. Also wir haben schon die ersten Bewerber und es wird richtig geil. Ich werde jetzt mit Absicht nicht sagen, wo es hingeht. Ich kann euch nur sagen, im September 2020 wird es eine geniale Leserreise geben. Also es ist eine Reise, die wir schon mal gemacht haben. Wir wissen, wo es hingeht. Wenn ihr auf die Seite geht, dann wisst ihr auch, wo es hingeht. Und es ist eine dieser Reisen, die mir am meisten in Erinnerung geblieben sind von den letzten Jahren. Wir waren vor 2 Jahren waren wir dort und es war einfach so, so geil, dass wir unbedingt nochmal hinwollen und am liebsten mit euch. Wir nehmen euch also mit, wir haben alles geplant, online gestellt, aber noch nicht kommuniziert und das werde ich hier mit Absicht auch noch nicht machen. Also, wenn ihr Interesse an einer Leserreise habt, dann schaut gerne mal auf Off the Path vorbei. Dort findet ihr alle Infos zu dieser nächsten Leserreise für 2020 und eine weitere Leserreise nach Garmisch, die findet im Januar statt. Da ist auch noch ein Platz frei für die, die auf ein richtig geiles Winterabenteuer Bock haben. Das wird auch extrem cool. Hier bei uns zu Hause zeigen wir euch die besten Ecken, die der Winter so zu bieten hat. Wir schlafen im Iglu, wir machen Schneeschuhwanderung, wir gehen rodeln. Das wird extrem cool. Wir chillen in der Werdenfelserei, in einem der besten Hotels hier in der Gegend. Also extrem cool. Schaut gerne mal vorbei, www.offthepath.com. Dort findet ihr im Reiter alle Infos zu dieser nächsten Leserreise hier mit Unplanned diese Woche. Aber es bringt euch ja nichts. Aber halt eben auch alle Infos zu Garmisch und zu der Leserreise im September 2020. Ich wünsche euch eine tolle Woche, einen schönen Tag. Ich wollte eigentlich noch die Thomas Cook Pleite-Geschichte ansprechen, habe ich jetzt vergessen. Egal. Ich hoffe, ihr habt nicht mit denen gebucht und wünsche euch alles Gute und bis bald. Tschüss.